Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Am 15. Oktober 1985 empfängt eine damals 25-jährige Geheimprostituierte in einem Zimmer in der Linzer Altstadt einen Kunden. Kurze Zeit später liegt die junge Frau tot auf ihrem Bett. In ihrer Brust steckt eine Stricknadel. Von ihrem Mörder fehlt bis heute, 40 Jahre später, nach wie vor jede Spur. Sie hören den Podcast Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts. In diesem spreche ich mit meinen Studiogästen über Lebensrettungen, Heldentaten, aber auch über gelöste und ungelöste Kriminalfälle. In dieser Folge sprechen wir über den nach wie vor ungeklärten Mord an einer Prostituierten, der sich vor genau 40 Jahren in der Linzer Altstadt ereignet hat. Und dazu begrüße ich Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Breiteneder.
Dankeschön für die Einladung.
Der Fall liegt bereits, wie erwähnt, 40 Jahre zurück. Und trotzdem ist noch immer unklar, wer die damals 25-Jährige so brutal ermordet hat. Wir verwenden hier aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nur ihren abgekürzten Nachnamen. Und zwar, es handelt sich eben um Gabriele B. Ja, Frau Breiteneder, was weiß man denn noch über die Vorgeschichte dieses Falles?
Die Leiche des Opfers ist am 18. Oktober gefunden worden. Und zwar vom Unterkunftgeber der Gabriele B. Der hat ihr sein Zimmer in der Altstadt zum Wohnen zur Verfügung gestellt und war an und für sich unter der Woche dort nicht anwesend. Dieser Mann hat gearbeitet, war an und für sich bei seinen Eltern gemeldet und hat aber seine Freizeit gerne im Linzer Rotlichtmilieu verbracht und aus diesem Grund in der Altstadt ein Zimmer angemietet. Und in dem hat die Verstorbene mehr oder minder gelebt und ist dort großteils auch ihrer Profession nachgegangen. Als dieser Mann nach Hause gekommen ist am 18. Oktober, hat er das Opfer im Bett liegend oder eigentlich auf der Couch liegend gefunden. Sie war zugedeckt bis zum Hals und ein Arm hat herausgeschaut. Und er soll dann sofort in das darunterliegende Lokal gegangen sein und von dort aus dann die Einsatzkräfte verständigt haben.
Was war das für ein Lokal? Gibt es heute noch, dass man sich das vorstellen kann?
Das war ein kleines Altstadtlokal. Ich denke, es ist allenfalls unter einem anderen Namen jetzt noch offen, aber ich denke nicht, dass es in dieser Art und Weise noch existent ist.
Wissen Sie, in welcher Gasse dieses Zimmer war?
Das Zimmer war in der Linzer Hofgasse.
Okay, also ganz zentral in der Altstadt?
Ganz zentral auf dem Weg Richtung Museum. Das war kein besonders großes Zimmer, sondern ein einfaches Zimmer, das halt für eine Übernachtungsgelegenheit ausreichend erschienen ist.
Und vor allem zentral gelegen.
Das
ist natürlich in so einem Fall ganz wichtig. Sie haben erwähnt, eben gefunden worden ist sie von ihrem Unterkunftgeber. Wissen Sie, wie alt er damals war? Ist der, wissen Sie nicht?
Nein, kann ich leider jetzt nicht sagen.
Ich habe es auch im Archiv nicht gefunden. Was weiß man denn über das Opfer? Wer war die Gabriele B.?
Da ist im Akt leider Gottes auch relativ wenig aufzufinden, weil ja die Ermittlungen mit ihrem Tod erst begonnen haben. Aus dem Akt sieht man lediglich, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat, dass sie einen Freund gehabt hat, der zum Zeitpunkt ihres Todes in Haft war, der sich dann auch dahingehend geäußert hat bei der Einvernahme, dass er die Beziehung für beendet erachtet hat, weil sie ihn weder besucht hat, noch hat sie ihm Geld überwiesen, damit er Einkäufe in der Haft tätigen kann. Und so war für ihn gar nicht klar, ob er noch daran interessiert ist, die Beziehung nach der Haft fortzusetzen.
Okay, ich habe mich auch ein bisschen im Archiv der Oberösterreichischen Nachrichten eingelesen und da habe ich einen Artikel gefunden, in dem Verwandte von der Gabriele B. zu diesem Fall befragt worden sind. Und die Verwandten haben da gegenüber den Nachrichten erzählt, dass sie sie als armes Dirndl bezeichnet haben, die Gabriele B. Nach der Schule habe die damals Jugendliche keinen Lehrplatz gefunden und es dann auch bei keiner Hilfsarbeit ausgehalten, wie es heißt. Und sie sei dann immer mehr abgerutscht. Und eben durch einen Freund, der kriminell gewesen sein soll, er soll auch mehrmals eingebrochen haben und sei auch damals bereits mehrmals im Gefängnis gesessen, soll eben Gabriele B. dann zur Geheimprostitution gekommen sein. Und wie ich den Aufzeichnungen dann auch entnommen habe, soll dieser Freund dann schließlich auch ihr Zuhälter geworden sein. Sie habe dann daraufhin den Kontakt zu ihrem Heimatort und zu ihrer Familie nahezu gänzlich abreißen lassen und ihrer Familie habe sie ihre neue Adresse auch gar nicht mitgeteilt, erzählt die Verwandte in dem Artikel. Der Mutter habe Gabriele B. viele Sorgen gemacht und auch als Prostituierte nur mäßigen finanziellen Erfolg gehabt, heißt es. Sie habe zu trinken begonnen und sei aus einer Wohnung in Urfahren, deren sie damals gelebt habe, gekündigt worden und habe sich dann ihren Lebensunterhalt eben mit Geheimprostitution zu niederen Tarifen bestritten. Und da sie eben keine Unterkunft gehabt hatte damals, habe ihr eben der besagte Linzer, der ihr späterer Unterkunftsgeber, den Sie schon erwähnt haben und den sie damals flüchtig gekannt hatte, sein möbliertes Zimmer in der Altstadt kostenlos überlassen. Sie haben ihm erzählt, dass er unter der Woche nicht da war und dann immer nur am Wochenende in diese Wohnung gekommen ist. Und da ist es so, ist es auch dann passiert, dass er eben 3 Tage nach ihrem Tod die Gabriele B. dann gefunden hat in diesem Zimmer. Ist irgendetwas über den Täter, der ja nach wie vor unbekannt ist, trotzdem hat er irgendwelche Spuren hinterlassen, ist irgendetwas über ihn bekannt?
Die Ermittlungen haben sich natürlich in Richtung Rotlichtmilieu gerichtet und die Polizei hat zahlreiche Einvernahmen gemacht. In Summe wurden mehr als 100 Personen überprüft, wo einerseits sämtliche Kontakte, potenzielle Kunden, bekannte Freunde der Verstorbenen befragt wurden, aber auch versucht wurde zu eruieren, ob es vielleicht vergleichbare Fälle in der Vergangenheit gab. Man hat da sogar bis nach Bayern gesehen, hat sich aber auch diese Spur nicht wirklich als zielführend erwiesen. Wie es halt in solchen Fällen häufig ist, sind auch sehr viele falsche Hinweise gekommen. Ob das jetzt in Verbindung mit der Auslobung einer Belohnung steht oder sich manche Personen durchaus dann auch irgendwie profilieren möchten. Letztlich ist die Kapazität der Polizei da auch mit durchaus falschen Hinweisen ein bisschen gebunden gewesen und die Rekonstruktion der letzten Tage hat halt doch ergeben, dass sie sich in verschiedenen Lokalen bewegt hat, in einem gewissen Bekanntenkreis und dass sie gesichert zuletzt in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober wahrgenommen wurde in Begleitung eines Mannes, den man vermutlich als Freier bezeichnen kann, der, wenngleich jetzt nicht ganz einheitlich beschrieben, aber doch mit einem gepflegten Aussehen bezeichnet worden ist. Und dann verliert sich letztlich die Spur und alles andere ist Vermutung. Ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlung war natürlich die gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams, wo der Gerichtsmediziner verschiedene Verletzungen festgestellt hat, die noch vor dem Tod eingetreten sein dürften. So meint der Gerichtsmediziner, sie müsste irgendwie nach hinten gekippt oder gestürzt sein und ist dann auf eine Kante geschlagen und hat auch allenfalls Tritte bekommen. Und die Todesursache wird dann mit Erwürgen bezeichnet.
Das deutet aber darauf hin, dass es eine Art Kampfsituation gegeben hat. Die zwei waren sich offensichtlich, um es jetzt sehr uncharmant auszudrücken, aber einfach nicht einig. Oder deutet diese Kampfsituation möglicherweise auch darauf hin, dass es um, wie ich später gelesen habe, auch möglicherweise um sexuell abartige Szenen gekommen sein könnte?
dass die da im Spiel waren. Ist natürlich alles Spekulation, weil wir weder das Opfer noch einen Täter befragen konnten. Die Vermutung geht schon dahin, dass es einen Streit, eine Unstimmigkeit gegeben hat, was jetzt vielleicht die Abwicklung des Geschäftes, des Geschlechtsverkehrs betroffen haben kann. Ob da jetzt Abartigkeiten im Spiel war, ist wirklich reine Spekulation.
Aber dass es in dieser Nacht zu dem Sexualverkehr gekommen ist, das ist erwiesen, oder?
Es hat Spuren gegeben, die auf einen Sexualverkehr hindeuten, ja.
Okay. Sie haben es erwähnt, es hat auch schon, also bevor die Gabriele B. mit dem Mann weggegangen ist aus dem Lokal, da waren ja einige Leute auch anwesend in dem Lokal und sind später befragt worden und haben auch einige Angaben über diesen Mann gemacht gegenüber der Polizei. Es sind dann auch einige Phantombilder angefertigt worden. Allerdings waren die brauchbar, diese Phantombilder?
Die Aussagen waren natürlich immer kritisch zu betrachten. Einerseits war bei den befragten Personen oft eine Alkoholisierung mit im Spiel. Andererseits konnten sich so manche gar nicht mehr so richtig zeitlich orientieren, wann sie das Opfer zuletzt gesehen haben. Die Verstorbene hat sich in gewissen Lokalen offensichtlich täglich aufgehalten und da ist es dann schwierig gewesen, wirklich einzugrenzen, wann war denn der letzte Kontakt. Diese Spuren, diese zahlreichen Einvernahmen im Rotlichtmilieu, im Bekanntenkreis der Verstorbenen haben zu keinem Ergebnis geführt.
Dürfte sich die Gabriele B. eher in einem ein bisschen schlechteren Milieu begeben haben oder unterwegs gewesen sein, oder? Grundsätzlich so.
Soweit es rekonstruierbar war, dürfte sie sich eher in sozial schwachen Schichten bewegt haben. Sie hat vereinzelt, aber durchaus Freier gehabt, die ein gepflegtes Auftreten aufgewiesen haben. Sie dürfte aber jetzt nicht unbedingt in festen oder guten finanziellen Verhältnissen gelebt haben. Und der Alkohol war jetzt offensichtlich auch ein großes Thema.
Hat sie einen Freund damals gehabt, zu ihrer Zeit, wo sie ermordet worden ist?
Sie hat bis zur Inhaftierung ihres Freundes mit dem in einer Wohnung gelebt. Dieser Freund musste dann eine Strafhaft antreten und war dann nicht mehr überzeugt davon, dass die Beziehung aufrecht ist. Sie hat auch diese Wohnung dann verlassen müssen und ist in dieses Zimmer in der Hofgasse gezogen.
Da reden wir von dieser Wohnung in Urfa?
Da sprechen wir von einer Wohnung in Urfa, die sie gemeinsam mit diesem Partner bewohnt hatte und vermutlich aus finanziellen Gründen dann selbst nicht mehr halten konnte.
Mhm. Ich habe es vorher erwähnt, die Gabriele B. ist eben dann in diese Wohnung in der Linzer Altstadt gezogen, wo sie dann quasi ein Zimmer ihr überlassen worden ist. Weiß man, ob sie irgendeine Verbindung mit dem Unterkunftgeber gehabt hat, ob da immer möglicherweise sexuelle Handlungen gelaufen sind?
Der Unterkunftgeber hat bestritten, mit ihr jemals einen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Sie dürften aber grundsätzlich ein gutes Einvernehmen gehabt haben. Letztlich ist sie aber auch sogar kurze Zeit in Verdacht geraten, mit ihrem Tod in Verbindung zu stehen. Durch die Spurenuntersuchung ist ja allerdings ausgeschlossen worden. Und zwar ist Jahre später erst mit einer DNA-Untersuchung geprüft worden, ob seine DNA unter den Fingernägeln der Verstorbenen zu finden gewesen wäre. Dort hat sich männliche DNA befunden und der Unterkunftgeber ist als Spurenverursacher ausgeschlossen worden.
Sind eben nur bei dem Täter, den man nach wie vor nicht kennt, in der Wohnung, wo eben der Mord passiert ist, sind dann später diverse Gegenstände sichergestellt worden?
In der Tatwohnung, ich glaube, so kann man es bezeichnen, weil mit Sicherheit der Tatort in diesem Zimmer gelegen ist, ist vieles sichergestellt worden. Der Großteil waren Habseligkeiten der Verstorbenen, angefangen von Kleidung, Schuhe, Schmuck, Alltagsgegenstände. Und die Polizei hat dann begonnen, diese Gegenstände zuzuordnen. Und letztlich ist eine Armbanduhr, ein Männermodell übrig geblieben, das man nicht zuordnen konnte, das auch nicht dem Unterkunftsgeber zuzurechnen war. Da ist davon auszugehen, dass diese Uhr dem Täter gehört.
Ich habe es gefunden, ist eine Digitaluhr der Marke Asatron asiatischer Herkunft, so wie man es früher gehabt hat, so eine fast quadratische Uhr. Das war das Einzige, das man dem Täter zuordnen hat können, diesen Gegenstand. Oder hat es was anderes auch noch gegeben?
Das ist jetzt eine reine Vermutung, weil man diese Uhr niemand anderem zurechnen konnte, das naheliegt, dass die vielleicht der Täter abgelegt hat.
Mhm. Was passiert denn mit derartigen Gegenständen? Wo werden die gelagert und wie lange werden die aufbehalten?
Ein Großteil der sichergestellten Gegenstände ist als erster Anlaufpunkt für die Sicherstellung war natürlich die Polizei, die diese Gegenstände erfasst hat, verpackt hat und dann entweder der Gerichtsmedizin zur Untersuchung zukommen hat lassen oder in die Verwahrstelle des Landesgerichtes gebracht hat, wo derartige Gegenstände, alles, was man als Beweis brauchen kann, aufbewahrt wird, in der Regel bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens. Also normalerweise, wann jemand verurteilt wird oder freigesprochen und wann diese Entscheidung dann rechtskräftig ist, dann wird eine Verfügung getroffen, was mit Beweisgegenständen passiert. Die können einerseits vernichtet werden, andererseits kann es natürlich auch sein, dass solche Gegenstände wieder an die Berechtigten zurückgestellt werden.
Sprechen wir von dieser bekannten Asservatenkammer, oder?
Der Begriff Asservatenkammer ist vermutlich aus dem Fernsehen bekannt. Bei uns heißt es Verwahrstelle, landesgerichtliche Verwahrstelle, und das ist jener Ort, an dem Beweisstücke aufbewahrt werden und zwar in einer Art und Weise, dass sie keinen Schaden nehmen.
Wie kann man sich denn diese Aufbewahrung vorstellen? Also sind die in einem Sackerl drinnen und dieses Sackerl liegt in einem Fach oder wie findet man denn das dann auch? Weil es ja offensichtlich auch Jahre oder Jahrzehnte dort liegt, bis es eine mögliche Spur gibt.
Die Beweisstücke werden so aufbewahrt und verpackt, dass sie jetzt nicht an Substanz verlieren, dass sie auch ihren Beweiswert nicht verlieren und natürlich auch so, dass jederzeit die treffende Zuordnung zum richtigen Akt möglich ist.
Also tatsächlich in einem Sackerl oder in einer speziellen Schachtel oder so einheitliches Aufbewahrungssystem, wie kann man denn das vorstellen?
Das kommt natürlich immer darauf an, welche Substanz das Beweismittel hat, welcher Gegenstand das ist. Dementsprechend wird das verpackt, manchmal in Papier, manchmal in Plastik, um eben die Qualität des Beweisgegenstandes zu erhalten.
Was gibt es denn da für ungewöhnliche Gegenstände, die man da möglicherweise findet? Also ich nehme an, Kleidungsstücke, wo mögliche DNA-Spuren oben sind, kommen wahrscheinlich häufiger vor. Es gibt aber dann möglicherweise auch Gegenstände, die sehr selten sind, die man trotzdem in so einer dieser Art Asservatenkammer findet. Können Sie uns da von was erzählen?
Es gibt, glaube ich, bei den Beweisgegenständen nichts, was es nicht gibt. Das reicht von sichergestellten Suchtgiftmengen bis hin zu Fahrrädern, zu Werkzeugen, zu digitalen Datenträgern. Alles kommt da in Frage, was eben zur Informationsgewinnung bei Gericht oder im Ermittlungsverfahren dienlich sein kann.
Kommen wir mal auf den Fall Gabriele B. jetzt wieder zurück. Da ist ein Gegenstand, diese Uhr, sichergestellt worden, aber auch andere Gegenstände, beziehungsweise diese Tuchend, die auf der sehr wichtige Spuren oben waren. Aber diese Tuchend ist dann verschwunden. Dieser Fall hätte dann geklärt werden können, weil dann auch das DNA-Verfahren aufgekommen ist später. Aber die Tuchend war nicht mehr da.
Ob jetzt wirklich die Tuchend einen Informationswert gehabt hätte, das ist reine Spekulation. Es ist sehr vieles in diesem Zimmer sichergestellt worden. Es ist auch einiges untersucht worden und man hat auch eine männliche DNA-Spur sichern können und zwar unter den Fingernägeln der Verstorbenen. Man hat im Abstand von mehreren Jahren das Verfahren der Spurenuntersuchung wiederholt und auch dann im Jahr 1997 noch einmal eine DNA-Untersuchung gemacht und dann sogar noch im Jahr 2014 hat sich die Polizei die Spurenlage noch einmal vorgenommen und da weitere Untersuchungen noch durchführen lassen. Zum Beispiel ist im Jahr 2014 noch die Stricknadel untersucht worden, die in den Leichnam gestoßen wurde. Und die Armbanduhr wurde noch einmal untersucht, genauso ein Goldkettchen, das dem Opfer abgerissen wurde. Leider Gottes haben diese Spurenuntersuchungen im Jahr 2014 nichts erbracht. Die Spurenuntersuchung aus den Abschnitten der Fingernägel haben eine männliche DNA zustande gebracht. Da gibt es aber bisher keine Treffermeldung.
Warum hat man dann 2014, also es ist doch eine etliche Jahre nach dem Mord, warum hat man dann noch einmal diese Spuren überprüft?
Das ist ein gängiger Vorgang bei der Untersuchung von derart schwerwiegenden Verbrechen, die lange Zeit ungeklärt sind, dass man sich dann in regelmäßigen Abständen noch einmal die Spurenlage vornimmt und schaut, ob allenfalls jetzt weitere Untersuchungen sinnvoll wären, da sich ja die technischen Möglichkeiten zur Spurenauswertung laufend weiterentwickeln und manchmal auch neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden können.
Und es tauchen ja auch immer wieder neue DNA-Spuren auf, die man dann mit den Spuren, die man quasi schon gesichert hat, immer wieder abgleicht und schaut, ob man einen Treffer dadurch
natürlich ist es so, dass bei erkennungsdienstlichen Behandlungen DNA-Profile dazugewonnen werden in der Spurensammlung, die dann für einen Abgleich zur Verfügung stehen.
Was mir natürlich noch ganz wichtig erscheint, ist diese Stricknadel. Die ist 30 bis 40 Zentimeter lang und wurde der Gabriele B., wie die Erkenntnisse ergaben, nachdem sie schon tot war, noch in die Brust gestochen. Was könnte das für einen Hintergrund gehabt haben? Gibt es da irgendwas dazu?
Dazu gibt es gar keine Hinweise und auch eigentlich keine Motive. Faktum ist, dass die Verstorbene unterhalb der linken Brust eine Stricknadel in den Körper gesteckt bekommen hat. Das muss nach dem Tod oder im Todeszeitpunkt erfolgt sein. Also jedenfalls nicht zu einem Zeitpunkt, wo ihre Vitalfunktionen noch im Gang waren und aufrecht waren. Da hätte man ansonsten eine andere Spurenlage vorgefunden. Die Stricknadel ist aus dem Besitz der Verstorbenen. Die Polizei hat in ihrem Zimmer einen Bund Stricknadeln gefunden und aus diesem Bund wird auch diese Stricknadel sein. Aber was das für einen Grund hat oder welches Motiv dahinter stecken könnte, da gibt es leider gar keine Vermutung dazu. Die Polizei hat untersucht, ob es vielleicht vergleichbare Fälle gibt. Mhm. Da wurden Behauptungen aufgestellt von Informationsgebern, die sich aber nicht als wahr erwiesen hatten. Also, dass es da in Bayern vergleichbare Fälle gegeben hätte, wo jemand mit einer Stricknadel gemordet hat, das hat sich so nicht verifizieren lassen.
Man sieht es halt in Kriminalfilmen, dass ein Täter immer wieder besondere Markierungen an seinen Opfern hinterlässt, um immer ein besonderes Zeichen zu setzen. Könnte diese Stricknadel auch so ein besonderes Zeichen gewesen sein?
Da kann man gar nichts dazu sagen. Ich glaube, das kann man erst klären, wenn man einen Täter hat und ihn zu seinen Handlungen konkret befragen kann. Mhm. Alles andere ist Spekulation. Das kann natürlich auch sein, dass die Stricknadel gerade irgendwo in Griffweite gelegen ist und deshalb zum Einsatz gekommen ist.
Möglicherweise wollte der Täter auch sich ganz versichern, dass sie bestimmt tot ist und hat ja dann möglicherweise diese Stricknadel noch einmal hineingerammt.
Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Letztlich hat natürlich die Polizei auch im Milieu, im Rotlichtmilieu geschaut, ob es Fälle gegeben hat, wo Prostituierte misshandelt wurden von Freiern, ob es da irgendwie vergleichbaren Muster gegeben hat. Aber letztlich ist diese sehr umfangreiche Ermittlung dann doch im Sand verlaufen.
Das Innenministerium hat dann auch im Zuge der Ermittlungen eine Belohnung in der Höhe von damals 20.000 Schilling für Hinweise ausgelobt. Sie haben es auch schon erwähnt, es wurden die Alibis von mehr als 150 Personen überprüft. Es sind daraufhin auch viele Hinweise bei der Polizei eingegangen, sogar auch per Post, wie ich nachgelesen habe. Und in den anonymen Schreiben sind dann den Kriminalisten Namen von Verdächtigen genannt worden. Und Sie haben es auch gesagt, es sind dadurch zwei Verdächtige im Laufe der Zeit aufgetaucht, die dann von der Polizei dann kontrolliert worden sind. Zum einen war das der Unterkunftgeber, haben Sie gesagt.
Also es gibt zwei Personen, die formell bei uns als Beschuldigte geführt wurden in diesem Akt. Gegen beide ist das Verfahren eingestellt worden. Das eine war der Unterkunftgeber, der aufgrund seiner Nähe zum Tatopfer und auch vielleicht einem etwas ungeschickten Aussageverhalten in den Verdacht geraten ist, aber der war jetzt nicht besonders intensiv, der Verdacht, das muss man auch sagen. Und die zweite Person, das war eine bekannte Person aus dem Linzer Rotlichtmilieu, noch der nach wie vor allerdings wegen einer anderen Tat gefahndet wird.
Konkret sprechen wir da vom Tibor Foko, der ehemalige Linzer Zuhälter, der ja im Jahr 1986 eine 23-jährige Prostituierte ermordet haben soll. Und er wurde dann ein Jahr später zu lebenslanger Haft verurteilt, konnte aber im Jahr 1995 fliehen und ist seither untergetaucht.
Dieser Verdächtige ist ins Spiel gekommen, nachdem diverse Personen aus dem Rotlichtmilieu einen Zusammenhang zwischen ihm und der Verstorbenen gesehen haben. Das war aber mehr als vage und hat sich letztlich völlig zerschlagen, nicht zuletzt dann im Jahr 1997, wo man diese männliche DNA aus den Fingernägeln abschnitten hatte und dieser männliche, also diese Vergleichsperson da ausgeschlossen werden konnte.
Muss ich einfach nachfragen, weil Sie schon mehrfach erwähnt haben, eben, dass da Fingernägelabschnitte wieder herangezogen worden sind von dem Opfer. Das heißt, dann schneidet man bei den Ermittlungen ein Stück dieser Fingernägel ab und die werden dann auch quasi gesichert, diese
Im Rahmen der Spurenarbeit hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin alles, was an Spuren möglich sein könnte, natürlich gesichert und auch entsprechend aufbewahrt. Das ist großteils im Gerichtsmedizinischen Institut passiert. Und diese Spuren waren auch Jahre später natürlich noch verfügbar, wo sich die Technik so weit entwickelt hat, dass man da konkrete Auswertungen machen konnte.
Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten für das Motiv? Was hat sich im Zuge der ganzen Ermittlungen da herauskristallisiert oder konnte sich da irgendwas herauskristallisieren lassen?
Das Motiv ist vermutlich reine Spekulation. Als wahrscheinlichstes Motiv erscheint mir ein Streit im Zuge dessen, dass sie den Freier mitgenommen hat und man sich über die Art und Umfang der geschlechtlichen Leistung vielleicht da uneins war und ein Streit entbrannt ist.
Es hat dann auch später, also im Zuge der Ermittlungen, auch immer wieder geheißen, dass die Gabriele B. viele Feinde hatte, weil sie eben ihr Gewerbe billiger als ihre Kolleginnen ausgeübt hat. Da hat es dann auch geheißen oder ist gemutmaßt worden, dass andere Prostituierte sich darüber eben erbost haben, dass es eben ihre Dienstleistung viel deutlich günstiger angeboten worden ist. Damals waren in Linz 65 Prostituierte registriert, wir reden da im Jahr 1985, und damals waren aber auch ebenso viele Geheimprostituierte in Linz tätig, habe ich dem Archiv der Oberösterreichischen Nachrichten entnommen. Also ist das so von dieser Zahl her vergleichbar mit heute? Wissen Sie das?
Da fehlt mir jegliche Kenntnis, tut mir leid. Aber ich gehe davon aus, dass sicher eine gewisse Konkurrenz stattgefunden hat in der Branche damals und vielleicht auch durchaus ein Neidgedanke vorhanden war, dass da ein Motiv zu sehen wäre für den Mord. Das glaube ich allerdings nicht.
Dann wäre es ja vermutlich auch nicht der Mann, der Einmann oder der den Mord begeht, oder? Sonst wären ja mögliche Kolleginnen aus dem Milieu.
Ich gehe davon aus, der hätte dann auch sicher irgendwer mal einen entscheidenden Hinweis gegeben, wann sich da wirklich der Mörder im so engen Umfeld oder quasi Kollegenkreis befunden hätte.
Gehen Sie davon aus, dass der Mordfall je noch geklärt werden kann?
Das ist immer schwer zu sagen, gerade wenn eine DNA vorhanden ist, kann es leicht sein, dass es irgendwann einen Treffer gibt. Es ist noch nicht dermaßen lange aus, dass es denkunmöglich wäre, einen lebenden Täter zu eruieren. Je mehr Zeit zur Tat vergangen ist, ist allerdings auch natürlich schwer, da einen Ermittlungserfolg präsentieren zu können.
Vor allem muss man auch bedenken, dass dieser Fall jetzt 40 Jahre her ist und es gar nicht gesichert ist, dass der Täter überhaupt noch lebt.
Das weiß man natürlich erst, wenn man weiß, wer der Täter ist.
Natürlich, ja. Wie ist denn der Verfahrensstand jetzt?
Das Ermittlungsverfahren, und zwar es ist nach wie vor ein Ermittlungsverfahren, weil wir keinen Täter haben, den wir anklagen konnten, ist abgebrochen. Das bedeutet, es gibt ein Ermittlungsverfahren, das gegen einen unbekannten Täter geführt wird und dieses Ermittlungsverfahren ruht derzeit, weil es keine Erkenntnisse gibt, denen man nachgehen könnte. Es gibt derzeit keine Spuren, die man untersuchen kann. Es wird aber möglich sein, dieses Ermittlungsverfahren fortzusetzen, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben und Mord verjährt nicht. Das heißt, es wäre jetzt kein zeitliches Hindernis, wenn es Verdachtsmomente gäbe.
Das heißt, es könnte durch einen möglichen DNA-Abgleich, einen DNA-Treffer, könnte ja eben jetzt nach 40 Jahren der damalige Mörder noch gefasst werden, oder?
Durch einen DNA-Treffer könnte ein potenzieller Täter gefasst werden. Es ist vermutlich relativ unwahrscheinlich, aber rein theoretisch auch möglich, dass vielleicht jemand noch sein Gewissen erleichtern möchte. Mhm. Auch das ist zumindest in der Theorie eine gangbare Variante, wie man dann noch zu einem Täter kommen könnte.
Also zusammenfassend noch einmal, der Fall liegt auf Eis, ist aber, weil es sich um einen Mordfall handelt, nie verjährt und wird erst dann ad acta gelegt, wenn es tatsächlich einen Täter gibt.
Derzeit ist nach wie vor ein Ermittlungsverfahren bei uns gegeben, das allerdings abgebrochen ist, weil es aktuell nichts gibt, was man ermittlungstechnisch untersuchen könnte. Der Akt ist aber natürlich bei uns vorhanden, der wird auch nicht vernichtet. Und wenn es neue Hinweise gibt, in welcher Art auch immer, würde man diesen Hinweisen nachgehen. Und die Zuständigkeit liegt bei der Staatsanwaltschaft Linz, weil wir für die Leitung der Ermittlung, für die Führung des Ermittlungsverfahrens zuständig sind.
Ja, danke schön. Das war jetzt eine sehr gute Zusammenfassung von einem Fall, der damals für großes Aufsehen gesorgt hat und auch heute noch, wenn man das so rückblickend betrachtet, nach wie vor noch sehr dramatisch und tragisch erscheint. Danke, dass Sie für uns ins Archiv geblickt haben, für uns und mit uns, dass wir über diesen Mordfall Gabriele B. gesprochen haben. Frau Breitenäder, danke für Ihr Kommen und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Und nun bleibt mir noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der neuen Folge des Blaulicht-Podcasts und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.